Etwas ganz Besonderes an der geografischen Lage von Thayngen ist, das kann man sogar in Wikipedia nachlesen, es gibt eine lange, lange Grenze zu Deutschland, die länger ist als zum Rest der Schweiz. Und da müssen wir in Thayngen immer wieder ein bisschen aufpassen, dass wir von den Deutschen nicht verschluckt werden oder dass wir irgendwie da wegbrechen und einen eigenen Staat Thayngen ausrufen. Also wir müssen immer darauf achten, dass wir den Anschluss zum Rest der Schweiz dranbleiben. Und das gilt auch für uns als die FEG und deshalb sind wir auch ganz bewusst Mitglied vom Schweizerischen Bund der FEG. Dazu gehören, glaube ich, ungefähr 93 Gemeinden. Und deshalb freuen wir uns auch sehr, dass heute der Vorsitzende vom Bund FEG Schweiz unter uns ist, Peter Schneeberger. Darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Er wird jetzt ja die Festpredigt halten. Und vielen Dank, dass du da bist. Und dein Kommen ist für uns auch eine gute Gelegenheit, die Verbundenheit und auch den Kontakt zu pflegen mit der FEG Schweiz und diesen zu vertiefen. Und jetzt sind wir ganz gespannt, was wir von dir aus Gottes Wort hören dürfen.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich versuche sprachenmäßig auf Schriftsprache. Ich komme aus dem Kanton Bern, aus der Nähe der Stadt Bern. Dort bin ich zu Hause. Bei uns in Bern halten wir es so, dass wir mit allen per Du sind. Und ich werde es euch auch heute Morgen so halten, dass ich mit allen per Du bin. Könnt ihr mir nachher dann sagen, wenn er das Sie bevorzugt, das ist kein Problem. Die FEG Schweiz ist in der Schweizer Freikirchenlandschaft ein großer Verband. Matthias hat das schon gesagt, die 92 Gemeinden plus eine Kinderheimat, die auch als Gemeinde zählt, gehören zur FEG Schweiz, nur zum deutschsprachigen Teil. Dann gibt es noch einen französischsprachigen Teil, der umfasst nochmals knapp 50 Gemeinden. Und dann gibt es noch einen internationalen Verband der FEGs, der umfasst 600.000 Mitglieder, ist in 38 Nationen zu Hause. Die größten FEGs sind im Süden Afrikas und in den USA, in Schweden zu Hause. Das sind die großen FEG-Verbände. Wir sind als deutschsprachiger FEG-Verband völlig selbstständig und verantworten die Arbeit in der Deutschschweiz. Ich freue mich über die Einladung und freue mich über euren Weg, Boris und Tanja, hier nach Thayngen. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Text, den ihr nachher mitlesen könnt. Sollte irgendwann dann meine Folie kommen. Genau. Ich werde nachher auf diesen Text eingehen. Ich möchte aber einsteigen mit einem Beispiel aus der Schule. Ich möchte euch ein bisschen mit zurücknehmen in den Schulalltag, Sportunterricht, Fußball. Und da gab es bei uns in der Schule so die Eigenart, dass der Lehrer zwei ausgewählt hat zum Wählen. Und das waren in den meisten Fällen die besten Fußballspieler. Jetzt stellt euch mal die Situation vor, die besten zwei Fußballspieler sind am Wählen ihrer Mannschaft. Und das geht das dann folgendermaßen. Zuerst wird der beste Fußballspieler gewählt oder die beste Fußballspielerin und dann geht es abnehmen zum Können im Fußball. Und dann ist die Situation, dass noch zwei übrig bleiben. Und du bist drunter unter diesen zwei. Und dann geht das jeweils folgendermaßen, dann schauen sich diese zwei Fußballer, diese smarten, von allen Mädchen bewunderten Fußballer schauen sich an und dann kommt der Spruch, nimmst du noch oder muss ich? Nimmst du ihn oder muss ich sie nehmen? Wie das eine Last wäre, die zwei schlechtesten Fußballer noch ins Team zu nehmen. Wenn ich diesen Text, den wir heute Morgen anschauen, da steht ganz am Anfang in diesem Text, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Und dann zittert es ein bisschen bei mir und denke, wenn jetzt Gott wie der smarte Fußballer ist in meiner Schulklasse und ich die absolute Nummer 0 im Fußball, dann weiß ich nicht, ob ich diesem Gott nachfolgen möchte. Wir lesen einen Text und ich möchte zwei, drei Takte sagen zu diesem Erwählt und nachher zu diesen neuen Kleidern, die Gott uns gibt, zu diesem Band der Liebe in Jesus, die Gott uns gibt und zu diesem Frieden, den Jesus uns gibt in die Gemeinde rein. Ich möchte lesen aus Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Ich habe gesehen, dass ihr eine Bibel neben euren Stühlen habt. Ihr dürft ganz gerne mitlesen. Seite 902 ist das, Kolosser 902. Kolosser Kapitel 3, Vers 12 bis 15. Seite 902, der rechten Spalte, steht dann Folgendes. Ich lese ein bisschen in einer anderen Übersetzung gewisse Teile, nicht, dass ihr überrascht seid. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk macht. Darum kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Friede, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. In diesem Text hier steht nicht, der euch als Heilige erwählt hat, sondern es steht hier, der euch zu Heiligen macht. Das ist sprachlich und inhaltlich ein Riesenunterschied. Gott erwählt nicht Heilige, sondern er erwählt, geistlich gesprochen, die Nullen im Fußball. Gott will dich in seinem Team haben. 1. Korinther 1, Vers 28 steht, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott der Welt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. So steht es in 1. Korinther 1, Vers 28. Ich atme auf, weil Gott nicht wie dieser smarte Fußballspieler in der Schulklasse ist, der nach meinem Können auswählt, sondern ihm spielt es total keine Rolle, was ich kann und wer ich bin, sondern er hat mich lieb und aus diesem Grund wählt er die Menschen aus. Und wir dürfen wissen, dass wir dazugehören dürfen, dass jeder eingeladen ist, mit diesem Gott unterwegs zu sein und der es sich leisten kann, mit Fischen seine Kirche anzufangen. Der fängt seine Kirche nicht mit Bischöfen an oder mit irgendwelchen Advokaten oder mit Rechtsgelehrten oder mit wahnsinnig guten Leitern, sondern Jesus fängt seine Kirche mit Fischen, mit ehemaligen Zöllnern, mit ehemaligen Prostituierten, mit Tuchmachern, mit Mittelständischen fängt er seine Kirche an und ich bin froh, darf ich zu dieser Kirche gehören. Ich möchte euch mitnehmen zu folgenden Inhalten. Gottes Kleid anziehen, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk macht. Darum kleidet euch nun in tiefe Barmherzigkeit, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Sanftmut und Geduld. Ich weiß nicht, ob ihr das Kleider auch die Kleider eurer Cousins nachtragen musstet. Oder vielleicht die Kleider eurer Schwester oder eures Bruders, dann ist es ein bisschen weniger schlimm. Schlimm ist es, wenn man die Kleider des Cousins nachtragen muss und der 10 Jahre älter ist. Ich meine, klar sind die Kleider gewaschen. Das ist ja kein Problem. Aber ich kann mich noch erinnern, als Kind, da gab es dann so Kleider mit so großen Hosenschlägen unten und dann die braunen Rollkragenpullover, die gekratzt haben am Hals. Einfach dieser Stil, schöne Kleider anzuziehen, das macht natürlich ungeheuer Spaß. Aber wenn man Kleider von anderen nachtragen muss, dann ist das manchmal nicht so absolut schön als Kind. Es gibt nichts Schöneres, als mit der Frau Kleider kaufen zu gehen, nicht? Ja, ich sehe es, ist hier in Taingen nicht unbedingt so üblich, aber schöne Kleider kaufen zu gehen mit seiner Frau ist wirklich etwas Schönes, etwas Gutes. Schöne Kleider wie ein Brautkleid zum Beispiel anzuziehen, ist was wahnsinnig Gutes, was wahnsinnig Schönes. Und in diesem Text hier, Kolosser 3, sehen wir, dass Gott ein paar so Kleider uns zur Verfügung stellt zum Anziehen. Jetzt muss ich noch eine Nebenbemerkung machen. Viele halten diese Sache mit Gott auch so ein bisschen für alte Kleider, old fashion, aus der Mode gekommen. Ich bin der Überzeugung, wenn ich diese Sachen hier lese, was Gott uns Menschen zur Verfügung stellt, dann ist Gott absolut nicht old fashion. Dann ist er nicht aus der Mode gekommen, sondern hat für uns ungeheuer viel zu sagen. Er sagt ja hier zum Beispiel, zieht Bescheidenheit an. Was ist das schön, wenn ihr an einem Schalter steht und euch bescheidene Menschen begegnen, die nicht schon mit sehr, sehr vielen Ansprüchen kommen? Oder was ist das schön, wenn ihr Menschen begegnet, die die Freundlichkeit angezogen haben? Das ist doch wahnsinnig schön. Und Gott stellt diese Kleider, stellt diese Charaktereigenschaften uns zur Verfügung, dass wir sie bei ihm abholen. Und darum, liebe Gemeinde, liebe Tanja und lieber Boris, es ist wahnsinnig gut, mit diesem Gott unterwegs zu sein, weil er uns Charaktereigenschaften zur Verfügung stellt, die der Welt wirklich gut tun. Ich möchte diese 5 Charaktereigenschaften rausnehmen und ein bisschen 2, 3 Sachen dazu sagen. Die erste Charaktereigenschaft zieht Barmherzigkeit an. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Hartherzigkeit. Barmherzigkeit oder Mitgefühl entspringt diesem tiefen Gefühl der Liebe. Es sind starke Worte für Einfühlungsvermögen. Wenn andere Ärger empfinden, empfinden barmherzige Menschen Mitgefühl und Liebe. Die tragen dir Fehler nicht nach. Die rechnen dir Fehler nicht auf. Die sind mit dir unterwegs und haben dich einfach gerne. Das ist gemeint mit Barmherzigkeit. Heute ist ja eher Mitleidsmüdigkeit Trumpf. Das ist übrigens nicht ein neues Gefühl. Zur Zeit von Jesus gab es die Stoiker und die Stoiker waren dafür bekannt, dass sie mitleidsmüde waren, dass ihnen alles egal war. Teilnahmslosigkeit, das war einer ihrer großen Werte. Daran wird jede Gesellschaft zerbrechen, wenn Teilnahmslosigkeit zu einem großen Wert kommt. Und was ist es schön, dass das erste Kleid, was Jesus uns zur Verfügung stellt, eben Barmherzigkeit ist. Die Fehler der anderen nicht nachzutragen. Die zweite ist Freundlichkeit. Das Gegenteil von Freundlichkeit ist Gastlosigkeit in der Bibel. Also, dass man Leute nicht einlädt. Das ist das Gegenteil von Freundlichkeit. Oder kurz angebunden sein könnte man auch noch als Gegenteil nehmen. Freundlichkeit hat nach der Bibel sehr viel zu tun mit Gastfreundschaft. Leute aufzunehmen, Leute in die Mitte der Gemeinde, in die Mitte der Gesellschaft zu nehmen. Und liebe Tanja und Boris, ihr werdet häufig eingeladen. Und sonst lädt ihr euch ein. Das kann man auch. Kein Problem hier in Taingen. Die Tainger sind bekannt für ihre Offenheit. Dann lädt ihr euch ein. Das dritte ist Bescheidenheit. Wir neigen dazu, bescheidene Menschen in die Nähe von schüchternen und dummen Menschen zu bringen. Menschen ohne Ansprüche. Und dann lächeln wir ein wenig. Doch bescheidene Menschen haben eine ganz, ganz große Ausstrahlung. Wenn ich jeweils in Bern unterwegs bin und die Bundesrätin Samaruga im Tram treffe, dann finde ich das eine ungeheuer starke Geste, dass ich mit einer Bundesrätin im gleichen Tram fahren darf und sie das nicht stört. Bescheidenheit fängt mit unserer Herzenseinstellung an. Sie drückt sich aus in einer ehrlichen Selbsteinschätzung. Diese Gabe der Bescheidenheit hilft mir, mich an den Gaben der anderen zu freuen. Ich freue mich, wenn andere das besser können als ich, wenn sie wirklich ihre Gaben einsetzen. Darum lobt eure Pastoren, helft ihnen, drückt immer wieder aus, dass sie besonders begabt sind. Das vierte, Sanftmut. Sanftmut ist das Gegenteil in der Bibel, Zorn. Sanftmut hat damit zu tun, dass ich mich selbst zurücknehme und wieder ganz ähnlich wie Bescheidenheit die Stärke in den anderen sehe. Also Sanftmut hat ganz stark mit Beherrschung zu tun. Und gleichzeitig sagte Jesus in der Bergpredigt, die Sanftmütigen werden einmal werden die Welt erben. Sanftmütiger Mensch hat viel Kontrolle über sich selbst und er erwartet von Gott seine Ziele und setzt alles daran, die mit seinen Leuten, mit denen er unterwegs ist, die umzusetzen. Und das nächste ist Geduld. Es hat mal jemand gesagt, es braucht 3 Monate, dass ein Kürbiskopf wächst, aber 20 Jahre, bis eine Eiche erwachsen ist. Ein anderes Wort für Geduld heißt Stehvermögen. In der Bibel wird Geduld ein Wort gebraucht aus der botanischen Sprache und heißt, eine Pflanze wächst auf einem schlechten Untergrund wahnsinnig gut. Das meint Geduld. Also wenn etwas auf einem schlechten Untergrund gut wächst. Alle Gottesdienstbesucher, ich bin überzeugt, dass ihr mir da zustimmt, werden sagen, diese 5 Kleider, die kleiden wirklich gut ein. Sie sind wirklich eine Freude und sie machen Freude. Bescheidenheit, Freundlichkeit, Sanftmut, Geduld, die kleiden wirklich gut ein. Doch helfen sie uns als Leiter. Helfen diese 5 Kleider der Gemeindeleitung zum Leiten. Ich bin kürzlich auf ein Interview von Tom Peters gestoßen im Tagesanzeiger. Tom Peters, das war der erste Berater von Steve Jobs, vom Gründer von Apple. Tom Peters unterrichtet in den USA Management, gehört zu den führenden Management-Trainern auf der Welt. Und er wurde gefragt, was sind die 3 großen Eigenschaften eines Leiters? Und er hat gesagt, das Erste, was ein Leiter braucht, ist Bescheidenheit. Bescheidenheit. Dass er in den anderen Menschen Großes sieht, dass er sich nicht zu wichtig nimmt. Das Zweite, was ein Leiter braucht, ist Tempo. Tempo geht immer vor Perfektion. Und immer wenn ich das sage in einer Gemeinde, habe ich nachher Gespräche, weil ich komme aus Bern, da geht alles ein bisschen langsamer. Aber Tempo kommt immer vor Perfektion. Ich habe manchmal nicht einen Plan, was man machen muss für die Zukunft. Aber ich bin der Überzeugung, dass Ausprobieren vielfach zu einem Plan führt. Tempo kommt immer vor Perfektion. Und dann werde ich gefragt, dann häufig, ja, gibt es eine Faustregel, wie schnell man vorwärts gehen soll als Leiter? Gibt eine Faustregel für die Ungeduldigen immer zu langsam und für die Perfekten immer zu schnell? Dann bist du im richtigen Tempo für eine Gemeinde. Für die Ungeduldigen immer zu langsam und für die Perfekten immer zu schnell. Ihr müsst einfach noch rausfinden, wer jetzt die Perfekten sind im Leitungsteam und rausfinden, wer die Ungeduldigen sind, dann habt ihr die perfekte Geschwindigkeit. Und der dritte Wert, den Tom Peters herausarbeitet, ist, isoliere dich nie von deiner Umgebung. In allen Leitungsaufgaben ist das die größte Gefahr, dass sich Leiter isolieren von ihrer nächsten Umgebung. Vom Leitungsteam, von der Ehe, von ihrer Ehepartnerin oder von wem auch immer. Ich werde in diesem dritten Punkt, die Isolation vom Leitungsteam, noch kurz zu sprechen kommen in meinem nächsten oder übernächsten Punkt. Zieht diese 5 Sachen an. Sie wirken nicht wie nachgetragene Kleider. Das, was Gott uns zur Verfügung stellt, sind frische, neue Kleider. Nicht immer wird es gelingen, diese 5 Kleider ohne Flecken zu halten. Manchmal wird euch die Ungeduld packen. Manchmal werdet ihr denken, ich kann doch mehr als der andere. Und dann gibt es eine fantastische Nachricht, die steht in diesem Text auch, dass Gott vergibt. Dass Gott ein Gott der Vergebung ist. Ihr kennt das ja vielleicht auch. Wenn ihr Fehler macht, dann gibt es die Tendenz, dass sich die Mitmenschen zurückziehen, wenn ihr Fehler macht. Oder wenn ihr an diesen 5 Punkten versagt, dann gibt es die Tendenz, dass sich die Mitmenschen zurückziehen. Wenn ihr die Tendenz habt, überheblich zu sein, dann hat das die Folge, dass sich die Menschen zurückziehen. Bei Gott ist es nicht so. Gott zieht sich nicht zurück, wenn ihr an diesen 5 Punkten versagt, sondern er kommt in eure Nähe mit seiner Vergebung. Und das ist das Fantastische an dieser Botschaft von Jesus, dass er Vergebung kennt und dass er dir vergibt und mir vergibt, wenn wir ihn danach fragen. Darum ist es das Beste, mit diesem Gott in einer Beziehung zu sein und mit diesem Gott unterwegs zu sein. Das ist mein erster Punkt. Ein bisschen ausführlicher jetzt, Gottes Kleider anziehen. Kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Liebt einander. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Über all diese guten Charaktereigenschaften kommt nun die Liebe. Wie ein Überwurf oder wie ein Band umfasst Jesus all diese 5 Charaktereigenschaften. Freiheit entsteht da, wo man sich an Jesus bindet. Es gibt einen Philosophen in Berlin, Byung-Chul Han, das ist so ein bisschen der Vordenker gegen den Neoliberalismus in Europa, hat in Basel unterrichtet, ist jetzt in Berlin und er sagt, frei sein hat ganz entscheidend zu tun mit Freundschaft. Hat den gleichen Wortstamm. Freiheit entdecken wir dort, wo wir uns binden an Jesus. Wo wir uns binden an Gott. Es ist ein Trugschluss, dass wir manchmal denken, ich bin dann frei, wenn ich mit niemandem mehr zu tun habe. Wenn ich mit der Gemeinde gar nichts mehr zu tun habe, wenn ich völlig für mich selbst unterwegs sein darf. Das ist ein Trugschluss. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott, damit wir wirklich frei werden. Weil wenn wir diese 5 Kleider nicht richtig einsetzen, diese 5 Charaktereigenschaften nicht leben, dann werden wir eher unfrei und binden uns. Freiheit entdecken wir in der Nähe zu Jesus. Ja, die Frage ist dann, warum verlieren dann viele Christen die Liebe zu Jesus? Warum verlieren dann viele Christen und erkalten und werden innerlich kalt und leben diese 5 Kleider nicht und erst recht nicht dieses Band in Jesus. Ich habe manchmal den Eindruck, es hat ein bisschen zu tun mit einem Feuerzeug. Wenn man dieses Feuerzeug kräftig schüttelt und Gas drin ist, dann gibt es eine Stichflamme. Wenn ihr aber kein Gas mehr drin habt, dann ist es nur noch dem Namen nach Feuerzeug. Sonst total zum Wegwerfen, weil es kein Gas mehr drin hat. Wenn wir diese 5 Charaktereigenschaften, können wir nur leben, wenn unser Leben wie dieses Feuerzeug erfüllt ist mit Inhalt, erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, ausgefüllt ist mit dieser Liebe von Jesus. Sonst sind wir einfach ein nutzloses Feuerzeug, das niemand mehr anzündet. Jesus möchte uns dafür gewinnen, dass wir nicht nur äußerliche Kleider der Bescheidenheit, der Sanftmut und so weiter tragen, sondern auch innerlich erfüllt sind von diesem Heiligen Geist, der dritten Person der Dreieinigkeit und uns völlig ausfüllen lassen von diesem Geist. Das gilt mal für uns persönlich als Mitglieder dieser Gemeinde, das gilt auch für Gäste, die hier sind, sich auszufüllen lassen von Jesus. Dies gilt aber auch für uns als Gemeinde. Man kann auch als Gemeinde so den Schein bekommen, dass alles in Ordnung ist. Dass die Gemeinde ausgezeichnet ist durch Bescheidenheit, durch Sanftmut, durch gutes Zusammenleben. Aber innerlich ist dieses Feuer erlöschen. Ich möchte darum hier noch einen Punkt einsetzen und 2, 3 Takte dazu sagen, wie wir als Gemeinde zu einer befeuerten Mannschaft werden. Und ich brauche dazu ein Bild, das nicht aus der Bibel kommt. Es gibt ja verschiedene Bilder, die beschreiben, wie eine Gemeinde ist. Da wird beschrieben, dass die Gemeinde wie Schafe sind und Jesus der Hirte ist. Das ist ein Bild, das den meisten von uns fremd ist. Die wenigsten von uns haben Schafe in der Wohnstube oder im Garten oder Balkon und so weiter. Eher ein Bild, das relativ weit weg ist. Oder die Bibel redet davon, dass wir als Gemeinde Gottes Ackerfeld ist und Gott unser Gärtner. Auch dieses Bild ist relativ weit weg, weil die wenigsten von uns einen Garten haben oder Landwirte sind. Ich möchte darum ein Bild brauchen, aus dem Fußball. Und die Gemeinde vergleichen mit der Mannschaftskabine. Das ist der Ort, wo die Fußballmannschaft in der Halbzeit hingeht, zusammen Tee trinkt und sich während 10 bis 15 Minuten vorbereitet auf die zweite Halbzeit. Ich möchte die Gemeinde gerne vergleichen mit dieser Mannschaftskabine. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ich weiß, das mit dem Fußballspielen ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber könnt euch sicher sein, ich war auch mal eine Null im Fußballspiel. Jetzt stellt euch mal vor, 43. Minute. Ihr werdet gefoult im Elfmeterraum und kriegt einen Elfmeter zugesprochen, einen Penalty zugesprochen. Und ihr dürft dann kicken. Ihr nehmt den Ball, setzt den hin, 43. Minute, nehmt Anlauf und dann setzt ihr den Ball hoch ins Tribünendach. Und dann ist eine Nanosekunde ruhig im Stadion. Alle sind erschüttert. Und dann fängt es an zu pfeifen. Und schrecklich, oder? Und dann pfeift der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und ihr geht in die Mannschaftskabine. Ich brauche euch jetzt nicht zu fragen, was das für ein Gefühl ist für diesen Fußballspieler, der den Penalty ins Tribünendach hochgesetzt hat. Schrecklich. Jeder andere denkt bei sich, hätte doch nur ich geschossen. Warum hat dieser Esel geschossen? Und dann ist es ruhig in der Mannschaftskabine. Total ruhig. Alle wissen, ihr seid 2-0 im Rückstand. Es wäre 2-1, wenn der getroffen hätte. Und dann kommt der Trainer rein. Und dann gibt es so das innere Gefühl, dass man unter den Stuhl sinken möchte. Das geht nicht. Und dann kommt der Trainer rein, legt dir die Hand auf die Schulter, schaut dir tief in die Augen und sagt zu dir, es geht nochmal 45 Minuten. Es geht nochmal 45 Minuten. Geh raus und spiele. Wenn ich an Gemeinde denke, dann denke ich an eine solche Mannschaftskabine, wo Jesus das Zentrum ist, wo Jesus der Trainer ist. Und Jesus, wenn wir Sachen verbockt haben, weil ich davon ausgehe, dass wir manchmal mit dem Tempo zu schnell sind oder manchmal ein bisschen unbescheiden sind, manchmal versagen an gewissen Punkten, dass Jesus zu dir kommt und dir sagt, die Hand auf die Schulter legt und dir sagt, geh raus und spiele. Es geht nochmals 45 Minuten. So stelle ich mir Gemeinde vor. So sehe ich Gemeinde. Mit Jesus als Trainer. Ich werde dann manchmal gefragt, ja, welche Rolle spielt der Pastor in dieser Fußballmannschaft? Oder die Gemeindeleitung? Der Pastor und die Gemeindeleitung in diesem Bild ist der Captain der Mannschaft. Der geht mit raus und spielt mit und ist so ein bisschen der verlängerte Arm vom Trainer. Klar hat er eine gute Verbindung zum Trainer. Klar sagt er manchmal Sachen aus Sicht des Trainers. Klar weist er manchmal an. So sind Captains. Aber er ist nicht der Trainer. Der Trainer ist Jesus. Und er steht am Seitenrand und feuert uns an. Und sein Denken ist, es geht immer noch 45 Minuten. Welche Rolle sehe ich für die Christen einer Gemeinde? Ich sehe sie in der Mannschaft, mitspielen. Wisst ihr, was die größte Beleidigung für einen Fußballspieler ist? Wenn er auf der Ersatzbank sitzen muss. Wisst ihr, was noch die größere Beleidigung für einen Fußballspieler ist? Wenn er auf der Tribüne sitzen muss. Also eine tiefere Beleidigung für einen Fußballspieler gibt es nicht. Eine größere Beleidigung für einen Christen gibt es nicht, als auf der Tribüne zu sitzen und zu denken, die anderen spielen jetzt. Ich schaue ein bisschen zu. Das ist eine Beleidigung für das, was die Bibel für Christen vorgesehen hat. Man spielt als Christ mit in der Mannschaft. Man ist Teil einer Gemeinde, arbeitet mit und spielt mit. So hat Gott die Gemeinde vorgesehen. Diesen Text, den wir gelesen haben, heißt es, geht nachsichtig miteinander um, Vergebt einander, werft euch nichts vor, bekleidet euch, nehmt in Anspruch diese Liebe von Jesus und seid in Einheit miteinander unterwegs. Das ist das, was Jesus vorgesehen hat für eine Mannschaft, Gemeinde. Das ist mein zweiter Punkt. Und jetzt mein dritter Punkt, zu dem werde ich nur noch kurz etwas sagen. Das Band Jesus. Der Friede, der von Jesus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Das ist schlussendlich unmöglich, dass wir Mannschaft sein können als Gemeinde ohne Jesus. Ohne den Trainer Jesus geht es nicht. Eine Gemeinde ohne die Hilfe, den Zuspruch und die Vergebung von Jesus funktioniert nicht. Wir brauchen ihn wirklich. Und es heißt hier in diesem Text, er soll unser Herz regieren. Ganz persönlich. Wie wirkt sich das aus? Ich möchte euch fast am Schluss meiner Predigt gerne ein Beispiel dazu erzählen, wie das aussieht, wenn Jesus unser Herz regiert. Ich habe letzten Sommer die besondere Gelegenheit gehabt, dass ich bei einer Taufe dabei sein durfte in einer FEG. Das war eine ganz besondere Taufe. In der FEG ist es üblich, dass wir Erwachsene taufen. Und hat eine ältere Frau, 60 Jahre, aus ihrem Leben erzählt und warum sie sich taufen lässt. Und ich fand das sowas von stark, wie sie das erzählt hat. Sie hat erzählt, dass sie das Erbarmen und die Barmherzigkeit und die Liebe von Jesus ihr Herz gewonnen hat. Und sie gar nicht anders konnte, als diesem Jesus nachfolgen. Das geht einfach nicht anders. Und aus diesem Grund wollte sie sich taufen lassen mit 60 Jahren. Und jetzt war sie als Kind getauft und sie hat dazu die Erlaubnis angefragt bei ihrer Gotte. Und ihre Gotte saß im Gottesdienst dabei, war nicht so ganz einverstanden mit dieser Erwachsenentaufe und so weiter. Aber sie fand sich sowas von geehrt, weil diese ältere Frau, die noch ältere Frau, ihre Gotte angefragt hat, ob sie mit dabei wäre bei dieser Taufe. Weil sie damit ausdrücken möchte, dass Jesus ihr Herz regiert. Dass sie ihr Herz ganz diesem Jesus zur Verfügung gestellt hat. Und dann sind wir runter an den Fluss, an die Aare. Und dann hat sie sich in diesem kalten, total kalten Fluss, der damals war wirklich regnerisch kalt, schrecklich, hat sie sich taufen lassen. Und mir liefen die Tränen ab, runter, weil es so ein bewegender Moment war. Weil sie ausgedrückt hat, Jesus regiert jetzt mein Herz und bestimmt mein Herz. Ich bin völlig ihm übereignet, ich folge ihm nach. Dann kommt sie raus aus diesem Wasser und erzählt, ich habe die Kälte gar nicht gespürt, das war so ein heiliger Moment, das war absolut fantastisch. Die haben aus der Gemeinde für sie gebetet. Und dann sind wir hoch, haben noch zusammen Mittag gegessen und miteinander geredet. Es gibt noch eine Geschichte hinter dieser Geschichte von dieser Frau, wo nochmal ausgedrückt wird, dass ihr Herz ganz Jesus zur Verfügung gestellt hat und Jesus ihr Herz regiert. Sie hat ungefähr acht Jahre vorher an genau diesem Ort, wo sie sich taufen ließ, ihren Neffen verloren. Der hat Jugendliche, 20 Jahre alt, ihr Neffe, der hat bei ihr gewohnt, hat bei ihr mitgearbeitet. Der hat an einem Samstag geholfen, Container zu laden für Afrika, so einen Sozialeinsatz. Nach diesem Containerladen sind sie in die Aare gestiegen, ein bisschen oberhalb von diesem Ort, wo sich die Tante taufen ließ, ist er reingestiegen in die Aare und plötzlich vor den Augen seiner Kollegen in der Aare ertrunken und gestorben. Das war genau der Ort, wo sie sich taufen ließ. Und nachher habe ich sie gefragt, nach der Taufe natürlich, wie kannst du das? Wie kannst du dich hier taufen lassen? Wie schaffst du das? Dann hat sie gesagt, wenn Jesus nicht mein Herz regieren würde und mir den Stachel der Vergangenheit gezogen hätte, diesen schwierigen Moment, sie ist nachher mit runtergekommen an die Aare, wo ihr Neffe bei diesem Unfall war, mit dabei. Und Gott hat ihr neue Kraft gegeben. Das ist das, was hier gemeint ist, mit Jesus regiert dein Herz. Er bestimmt dein Herz. Und das wünsche ich mir für euch persönlich, die ihr heute Morgen da seid, und wünsche ich mir für eure Gemeinde, dass Jesus euer Herz regiert. Dass er euer Herz bestimmt. Mit dem möchte ich gerne schließen und lade euch ein, wirklich in dieser Beziehung zu Jesus zu kommen, begeistert Gemeinde sein, diese neuen Kleider anzuziehen, die hier versprochen werden, mit dieser Liebe von Jesus anzunehmen und sie zu pflegen als Gemeinde, wie in einer Mannschaftskabine beim Fußball, und dieses Band Jesus da von sich bestimmen zu lassen. Amen.
Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank dir, Peter, für diese tiefsinnigen Worte und auch wegweisenden Worte. Und ich bin froh, dass man diese noch nachhören kann.
Ihr Lieben, ich war so froh, dass wir schon etwas früher hier ankommen durften und dass dieser Gottesdienst nicht der erste Gottesdienst ist. Aus dem ganz einfachen Grund, und das habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen und auch schon erlebt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und gerade wenn es so feierlich wird und wenn man dann so in die Vergangenheit schaut und in die Zukunft und sich die Bedeutung von dem, was Gemeinde ist und was Gemeinde bedeutet, vor Augen malt, gerade dann, das berührt schon sehr mein Herz. Aber das ist auch gut so. Als ich so, Peter, deiner Predigt gefolgt bin und mir dieses Kleidungsstück der Gemeinde noch so vor Augen gemalt habe, dann muss ich sagen, dass hier die Gemeinde ein unheimlich, wie soll ich sagen, ein schönes Kleid anhat. Also was wir an Freundlichkeit bisher erfahren haben, an Warmherzigkeit, an Aufnahme und Willkommen heißen, das ist wirklich großartig. Das steht nicht nur hier vorne auf der Bühne, sondern das haben wir einfach ganz praktisch erlebt. In so vielen Details, und dafür möchte ich mich im Namen unserer ganzen Familie ganz, ganz herzlich bedanken. Ich danke euch auch für diesen schönen Gottesdienst, für diesen Tag, für dieses Fest. Es ist wirklich großartig, mit euch das zu erleben. Aber unabhängig davon, ob man Pastor einer Gemeinde ist, ob man Mitglied einer Gemeinde ist, ich fühle mich wirklich so als Team auf diesem Fußballplatz. Ich fühle mich so, dass wir als eine Mannschaft gemeinsam spielen dürfen. Und das ist so ein großartiges Spiel. Wir sind hineingenommen in ein Spiel in dieser Welt, in eine Arbeit in dieser Welt, wo Gott sagt, ich möchte, dass die Gemeinde mein Leib ist. Und das möchte ich mit euch gemeinsam sein, hier in Thayingen. Das ist nämlich auch ein Bild, das die Bibel benutzt, ein Leib. Und ich möchte herausfinden, wenn wir Gottes Hand sind, was möchte diese Hand in Thayingen tun? Wenn wir Gottes Fuß sind, wo möchte Gott diesen Fuß hinsetzen in Thayingen? Wo möchte er, dass wir hingehen? Wenn wir Gottes Herz sind, wen möchte er lieben hier in Thayingen? Wie können wir das ausdrücken als Gemeinde hier am Ort? Und ich muss sagen, ihr seid unglaublich mutig, dass ihr den Deutschen beruft, irgendwo aus Köln, wer weiß, was das für einer ist und wie der tickt, und was für Vorstellungen der hat, und den wollen wir jetzt hier in unserer Gemeinde als Pastor einsetzen. Das ist schon mutig. Aber ich freue mich, dass wir das gemeinsam tun dürfen. Ich freue mich auf dieses Spiel zusammen. Lasst uns gamen. Uns hineinstellen lassen in das, was Gott tun möchte hier am Ort. Wir sind nicht einfach so aus Zufall hier. Gott hat das schon bewusst gewählt. Und er hat gesagt, ich möchte hier in Thayingen eine Gemeinde haben und ich möchte, dass hier was geschieht und ich möchte mit dieser Gemeinde etwas tun. Und das mit euch gemeinsam herauszufinden, was möchte Gott hier machen, wie möchte er weiter vorgehen, wie sieht die Zukunft aus? Und dass wir da gemeinsam uns auf diesen Weg machen, das ist großartig. Und allein diese Vorstellung begeistert mich. Ich danke euch für das mir entgegengebrachte Vertrauen und auch meiner ganzen Familie für die Liebe, die ihr uns entgegenbringt. Jeden Tag immer wieder neu. Das ist wirklich toll. Und ich bin gespannt, was die Zukunft so bringt und wie wir dieses Spiel, in das Gott uns hineinstellt, gemeinsam meistern werden. Ich bin gespannt, wie diese nächsten 45 Minuten aussehen werden.